Ich begrüße die Zuhörer und Zuhörerinnen in der nächsten Folge von Follow the Rechtsstaat. Wir sitzen hier heute mit Anna Kasautsky, neuestes Mitglied sozusagen hier im Bundestag.
Und jetzt auch schon fast ein Jahr, ne?
Auch schon fast ein Jahr, das ist richtig, genau. Für die SPD, frisch gebacken, könnte man mehr oder minder trotzdem sagen. Ich habe mir die ersten neuesten Reden auch angehört von Ihnen. Die erste Frage einfach, wieso eigentlich in die Politik? Ich habe gesehen, Sie haben einen politologischen Hintergrund, Sie haben Politikwissenschaft studiert,
vorhin Staatswissenschaften, ja.
Achso, ich dachte, beides, oder?
In Povi Master habe ich mal angefangen, aber habe dann gemerkt, dass ein Standortwechsel nicht dazu führt, dass mir Studieren auf einmal Spaß macht. Mhm. Und habe dann gesagt, ich gehe arbeiten.
Okay, sehr gut. Das klingt cool. Und warum dann Politik? Was war die Motivation?
Also ich bin ja schon früh politisch aktiv geworden mit 13. Das fing bei mir damals an mit dem Kampf gegen rechts, mit Bildung und ohne Gewalt. Und eine Sache, die ich von klein auf irgendwie gelernt habe, was meine Eltern mir auch immer vermittelt haben, wenn du willst, dass sich irgendwas ändert, dann musst du was sagen und dann musst du aber auch mithelfen, weil nur dastehen und meckern bringt nichts.
Sehr gut, ja.
Und es gibt viele Menschen, die nicht in der Lage sind, sich für ihre eigenen Rechte einsetzen zu können oder sich für ihre Belange einsetzen zu können, weil natürlich politisch aktiv sein ist ein Stück weit auch ein Privileg. Nicht nur, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo das möglich ist ohne Verfolgung, sondern auch die Zeit, die man dafür aufbringen muss. Viele haben eben nicht die Zeit, neben Studium, neben Arbeit, neben Familie, teilweise auch mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen, sich noch zu engagieren. Und auch genau solchen Menschen möchte ich eine Stimme geben.
Alles klar. Sie teilen sich den Wahlkreis, beziehungsweise nicht mehr teilen, aber Sie kommen aus dem Wahlkreis, den Angela Merkel mal angeführt hat. Ist das richtig?
Ich habe den Wahlkreis von Angela Merkel übernommen.
Ja. Übernommen, okay. Kennt man sich da?
Ich habe noch nie länger mit ihr geredet. Also man hat sich auf Veranstaltungen mal gesehen. Ich hätte auch gerne mit ihr quasi so eine Wahlkreisübergabe gemacht, aber vor allem kurz nach der Wahl kam man nicht so richtig an sie ran. Also wir haben nicht wirklich eine Antwort bekommen, aber vielleicht bekommt man das ja noch hin. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, glaube ich. Dann steige ich direkt mal ein, auch mit einem Thema, was ich gesehen habe in Ihren Reden. Nämlich haben Sie sich da viel und mit überraschend tiefgreifender Expertise auch geäußert über die Fischerei und über die ganzen Küstenregionen. Das hat mich sehr beeindruckt natürlich, weil also ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Ich komme vom Brandenburger Land, da haben wir herzlich wenig mit Küstenregionen zu tun. Erlangt man diese Expertise einfach nur durch küstennahes Aufwachsen oder?
Nee. Eigentlich nicht.
So.
Als ich in den Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft gekommen bin, habe ich quasi, also es gibt ja nochmal die sogenannten Berichterstattungen, die Schwerpunktthemen, die man in den Ausschüssen betreut, weil niemand kann sich mit allem in der Tiefe beschäftigen. Ich habe gesagt, ich will die Moore haben und ich will die Fische haben. Mhm. Ich habe beides bekommen. Und dann habe ich mich natürlich im Bereich der Fischerei eingearbeitet. Das heißt, ich habe mir angeguckt, was gibt's da eigentlich? Ich habe mit WissenschaftlerInnen gesprochen, mit meinen Fischerinnen und Fischern, nicht nur bei mir vor Ort, sondern auch mit denen von der Nordseeküste, mit der Binnenfischerei, mit Aquakulturen. Also man muss sich ja dann in so ein Thema auch einarbeiten, damit es wirklich vorangehen kann. Mhm. Und im Bereich Fischerei muss es vorangehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich will es machen.
Alles klar, gut zu wissen. Dann, wir haben in einem vergangenen oder schon vorletzten Interview, ich erinnere gar nicht mehr richtig.
Letzter Podcast,
danke Nico. Haben wir mit Herrn Krings geredet über seinen Vorschlag, beziehungsweise den Vorschlag der CDU, hinsichtlich dieser Debatte Kinderschutz, Datenschutz und eben, dass sich da was tut, also im Bereich Vorratsdatenspeicherung. Und ist natürlich der Vorschlag seiner Partei, ja, viele starke Argumente dafür genannt. Und jetzt haben wir jüngst eine überraschende Aussage von ihrer Parteikollegin, der Nancy Faeser, gehört, die sich in ihrer Bewertung dieses Instruments und dieser Vorgehensweise sehr ähnlich anhörte wie Herrn Krings, um das so zu formulieren. Von ihrem Kollegen Jens Zimmermann haben wir jetzt noch jünger gehört. Das sei eine sozusagen aus innenpolitischer Sicht, hätte die Frau Faeser da mal einen rausgehauen. Sehen Sie das ähnlich?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Nancys Intention war. Wir sind da im Koalitionsvertrag, aber eindeutig. Ne? Wir haben gesagt, eine anlasslose Speicherung passiert nicht. Wir haben uns auf das Quick-Freeze-Verfahren, auf die Login-Falle geeinigt. Und das ist das, was wir auch vorantreiben müssen. Und da unterstütze ich Nancy auch sehr, sehr gerne bei.
Okay. Mhm. Weil in Ihrer Rede habe ich gehört, und da wollte ich nochmal nachfragen, einfach vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, war so die Kernaussage, die mir vor allem in Erinnerung blieb aus der Rede, Datenschutz ist gleich Kinderschutz. Und insofern sprachen Sie sich auch gegen den Antrag und den Vorschlag aus der CDU aus.
Zum einen fand ich diesen Antrag unfassbar polemisch formuliert. Also zu sagen, Kinderschutz vor Datenschutz suggeriert, dass Kinderschutz mit Datenschutz gar nicht möglich ist. So, und also zum einen stimmt das nicht und zum anderen, wie werden Kinder denn im Netz, also wie werden sie denn Ziel? Erst dadurch, dass Leute wissen, dass das Kinder sind. Mhm. So, wenn ich aber gar nicht zeige, wer ich eigentlich bin, wie alt ich bin, wie ich heiße, wo ich wohne, wenn da einfach das Wissen bei mir vorhanden ist, dass ich das vielleicht nicht wildfremden Menschen preisgeben sollte, dann kann ich auch nicht Ziel von dem Ganzen werden. Und ich weiß noch, wie wir, als ich aufgewachsen bin, uns einen Witz draus gemacht haben, bei Knuddels irgendwie zu schreiben, haha, ich bin 12, und zu gucken, wer einem da so schreibt. Das ist gruselig. Das ist absolut gruselig. Ja. Wir waren uns bewusst, was da passiert. Also was das für Leute sind und dass man das denen nicht rausgeben sollte. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da auch ein ganz starkes Bildungsproblem bei uns in der Gesellschaft haben. Weil wenn Eltern nicht gucken, was ihre Kinder im Netz machen, also meine Eltern haben mich auch nicht um 22 Uhr draußen auf der Straße rumrennen lassen. Mhm. Aber genau das machen wir mit Kindern im Netz. Weil das Bewusstsein nicht dafür da ist, welche Gefahren da eigentlich auch liegen. Wenn man Kindern früh genug beibringt, welche Rechte habe ich eigentlich als Kind? Und es ist nicht okay, wenn Tante Trudi mir einen Kuss geben will und ich will das nicht, dann kann ich auch sagen, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Kinder können sehr klar, also Kinder merken ja, wann sie sich unwohl fühlen mit etwas. Wir sollten sie dazu erziehen, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und Eltern müssen es an manchen Stellen vielleicht auch einfach akzeptieren. Hm. Und wenn Kinder im Netz nicht als Kinder erkennbar sind, hilft es Kindern. Deswegen sage ich, Datenschutz ist Kinderschutz. Und was wir gleichzeitig brauchen, um solchen Annäherungsversuchen auch im Netz entgegenzuwirken, ist, dass man moderierte Chats ein Stück weit auch braucht. Ob das jetzt bei Computerspielen ist. Mal gucken, wo werden die Kinder denn angesprochen? Die geben ja nicht ihre Handynummer irgendwo raus und sagen, hallo, ich bin Anna, ich bin 12, schreib mir, wenn du willst. Hm. Sondern die sind ja Ziel in öffentlichen Chats vorher. So, und wenn wir in öffentlichen Chats eine entsprechende Moderation mit drin haben, die da ein Auge mit drauf hat, dann kann man da, glaube ich, ganz viel auch präventiv helfen. Und das kostet natürlich Geld. So, ne? Aber wir wollen keine kosmetischen Lösungen haben, was irgendwie hübsch aussieht, drüber gepinselt, sondern wir wollen was tatsächlich auch hilft. Und Prävention ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wenn wir über Darstellung von Kindesmissbrauch reden, dann geht dem immer ein Kindesmissbrauch voraus. Und das ist ja der Punkt, wo wir von Anfang an sagen müssen, und das wollen wir verhindern. Wir wollen unsere Kinder schützen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass Kinderschutz und Datenschutz sich da entgegenstehen würden.
Mhm. Nee, verstehe ich total. Eine kurze Nachfrage dazu trotzdem noch. Das, was Sie gerade ansprachen, viel, das scheint mir so dieser Fall zu sein von Kindern, die zwar freiwillig mehr Freizügigkeit zeigen, mehr von sich preisgeben im Netz, wenngleich das natürlich unverantwortlich ist und dann auch fatale Folgen haben kann. Aber möglicherweise meint auch der Antrag aus der CDU solche Fälle, wo das unfreiwillig eben, dass diese Kinder missbraucht und das eben auch videografisch dargestellt wird, also im Bereich Kinderpornografie, dass sowas dann präveniert werden soll oder eben überhaupt nicht präveniert, sondern vor allem aufgeklärt und verfolgt werden soll durch diese Vorratsdatenspeicherung. Ist das ein Bereich, wo Sie sagen, da können Sie dem Antrag in dieser Hinsicht zumindest was abgewinnen? Oder auch dafür nicht?
Das war das, was ich meinte. Mit Darstellung von Kindesmissbrauch geht immer ein Kindesmissbrauch voraus. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wir haben innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion, als der Vorschlag, nicht direkt das Thema, aber verwandt, als der Vorschlag von der EU-Kommission mit den Chatkontrollen kam, haben wir sehr schnell eine Begleitgruppe gegründet, bestehend aus Leuten aus dem Digitalausschuss, Familienausschuss, Rechts- und Innenausschuss, wo wir quasi mit allen Ausschüssen, die damit zu tun haben, das von verschiedenen Seiten beleuchten. Wir haben uns Expertinnen und Experten eingeladen, ob das jetzt der Kinderschutzbund ist, Google, die ja das Server-Side-Scanning in den USA auch schon betreiben, Ermittlungsbehörden. Ich habe mich auch nochmal mit der zuständigen Staatsanwältin bei mir im Wahlkreis getroffen, die sämtliche Fälle von Kindesmissbrauch verhandelt und habe sie gefragt, was braucht ihr eigentlich? Also was hilft euch, damit ihr schneller vorankommt, damit Ermittlungen schneller gehen? Woran hapert es an der Stelle? Mhm. So, und es hapert ganz viel natürlich auch bei der personellen Ausstattung von unseren Sicherheitsbehörden. Das hat Nancy Faeser ja heute auch nochmal in der Haushaltsaussprache von ihrem Ressort klargemacht, dass wir da stärker und besser werden müssen. Es hapert aber auch noch an manchen anderen Stellen, so beispielsweise die Datenauswertung. Also wenn Datenträger dann beschlagnahmt werden, hat man ja erstmal gigantische Mengen an Daten. Wie werden die eigentlich ausgewertet? Da gibt es unter anderem IT-Forensik-Unternehmen, die das machen. Und wir haben da auch mal einfach mal nachgefragt, welche technischen Hilfsmittel nutzt ihr denn? Also was nutzt ihr denn mit den Sachen, die ihr untersuchen dürft, wo ein Richter vorher gesagt hat, so, und das darf beschlagnahmt werden, das darf durchsucht werden? Was nutzt ihr da, um das auszuwerten, welche Hilfsmittel? Und die machen beispielsweise einen Hash-Abgleich, also die digitalen Fingerabdrücke nennt man das ja auch, von Bildern, haben sich da eine eigene Datenbank erstellt mit Sachen, die man quasi schon kennt. Und der Vorschlag von der EU-Kommission sagt ja auch nochmal, dass man mit Hilfe von KI, was ich immer ein bisschen, ich weiß, man sagt KI und das ist das Wort, was man dafür benutzt, aber im Endeffekt sind es auch nur trainierte Algorithmen und künstliche Intelligenz suggeriert eine Intelligenz, die an der Stelle nicht vorhanden ist. Deswegen spreche ich lieber von trainierten Algorithmen, also Algorithmen, die man drüber laufen lassen könnte, die automatisiert erkennen, wo jetzt Darstellung von Kindesmissbrauch da ist oder nicht. Hat keine, hat eine hohe Fehlerquote. Das ist an der Stelle schon mal gefährlich. Und bei Grooming wollen sie das auch machen. Mhm. Das ist ja der Vorschlag der Kommission. Und die IT-Forensik-Unternehmen haben uns gesagt, sowas nutzen die gar nicht, weil die Algorithmen einfach noch nicht weit genug sind. So, und die gehen alles händisch durch, ein Beispiel Grooming, sagen sie, naja, also jetzt kann ich natürlich irgendwie einen Algorithmus zu schreiben, aber zum einen ist ja Kommunikation häufig irgendwie auch zwischen den Zeilen, dann wird phonetisch geschrieben und gar nicht quasi entsprechend der Rechtschreibung, da nutzt man mal Fremdwörter, da nutzt man Abkürzungen, die sich ja auch schnell ändern können, oder man macht irgendwo Leerzeichen oder sonst was rein, also die gehen alles händisch durch. Die sichten alles Material einzeln und gucken dann bei Videos auch irgendwie im 15-30-Sekunden-Takt, weil es durchaus auch Leute gibt, die schneiden quasi am Anfang vom Video erstmal kurz 10 Minuten Tagesschau und am Ende nochmal. Und dazwischen ist dann das Video vom Missbrauch, damit man quasi beim einfachen Reinschauen nicht gleich ersichtlich ist, was das ist. Und wenn unsere Forensikunternehmen, die das machen, also die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solches Material zu sichten und zu suchen, wenn die sagen, es gibt keine Technologie, die das kann, dann frage ich mich, woher die Europäische Union die haben will, beziehungsweise die EU-Kommission. Und nächster Punkt, auch das rechtfertigt nicht, die Verschlüsselung für alle aufzubrechen oder zu umgehen. Man kann Verschlüsselung nicht nur an manchen Stellen aufheben. So funktioniert das nicht. Verschlüsselung ist da oder nicht. Die Tür ist auf oder zu. Und ich kann daneben die Datenbank setzen mit Darstellung von Kindesmissbrauch, aber ich kann mir auch so manche Regierung vorstellen, die da sehr gerne irgendwie die Datenbank Oppositionelle oder queere Menschen nebenlegen würde. Und wenn wir diese Tür einmal öffnen und Verschlüsselung aufbrechen, dann ist diese Tür offen. Und bei uns im Koalitionsvertrag steht, und dazu stehe ich auch von ganzem Herzen, eine sichere Verschlüsselung ohne Hintertüren muss das Ziel sein. Und das Recht darauf.
Reinhard Müller kommentiert heute die Äußerungen von Nancy Faeser sehr wohlwollend in der FAZ. Und schreibt, doch begründungspflichtig ist auch die staatliche Duldung schwerer Eingriffe in Leib und Seele von Kindern. Wer regiert, sieht sich nicht nur mit neuen Lagen konfrontiert, die vom Koalitionsvertrag abweichen. Er trägt auch eine andere Verantwortung. Die Bürger bekommen die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit ganz gut hin. Die selbsternannten Bürgerrechtsparteien, damit meint er wahrscheinlich nicht die SPD, tun sich da viel schwerer. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
Hat erstmal natürlich ein Recht auf seine Meinung und darf die auch äußern. Aber das ist das, was ich gerade meinte. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, uns ist das Thema egal und deswegen sagen wir, es muss alles bleiben, wie es ist, sondern wir wollen tatsächlich Vorschläge machen, was kann man tun, um Kinder zu schützen, sowohl an präventiven Maßnahmen als auch im Bereich der Strafverfolgung. Wie kann man die Strafverfolgungsbehörden besser unterstützen? Das muss ja das Ziel sein. Sondern irgendwie zu sagen, wir machen jetzt eine anlasslose IP-Speicherung, ist eben nicht das Ziel. Und wir haben mit dem Quick-Freeze-Verfahren, mit der Login-Falle, haben wir Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Und da müssen jetzt zeitnah in die Umsetzung kommen. Aber das hat ja Nancy Faeser auch gesagt, dass sie quasi jetzt auch erstmal abwartet, was das Urteil vom EuGH ist. Und danach gehe ich davon aus, dass sie zusammen mit Marco Buschmann sich da dran setzt, eine grundrechtskonforme Lösung zu finden. Und ich gehe davon aus, dass es nicht die Vorratsdatenspeicherung ist.
Die Login-Falle, die sie gerade erwähnte und die auch im Koalitionsvertrag angesprochen ist, beruht wohl auf einem Vorschlag des Vereins D64. Mhm. Können Sie mal kurz erläutern, was man sich darunter vorstellen kann?
Ja, man kann sich darunter vorstellen, wenn sich jemand jetzt auf einem System, auf einer Plattform anmeldet und schreibt da Dinge, die rechtlich nicht okay sind oder verteilt beispielsweise solches Material, dann kann man das entweder melden oder die Unternehmen sehen das quasi selber und machen da dann quasi wie so eine Art Flagge dran, so von wegen, Moment, das ist problematisch. Dann kann man sich bei den Ermittlungsbehörden quasi das Go holen, okay, an der Stelle darf gespeichert werden, nur an der Stelle, nicht bei allen anderen. Und wenn sich die Person das nächste Mal einloggt, dann schnappt quasi die Falle zu und wir haben die IP-Adresse, wir wissen, wo der Mensch ist.
Gibt es da schon Überlegungen, wie das gesetzlich umgesetzt werden kann?
Das kann ich Ihnen an der aktuellen Stelle noch nicht sagen.
Okay, ist noch im Fluss. Kurz ein anderes Thema, auch im Koalitionsvertrag angesprochen, die Gesamtüberwachung, wie heißt das?
Überwachungsgesamtrechnung.
Überwachungsgesamtrechnung, genau, drei Wörter zusammengesetzt, ja. In deren Rahmen auch die ja 2021 erst in Kraft getretenen Vorschriften zu Befugnissen der Nachrichtendienste zur Online-Durchsuchung.
Ja, Quellen-TKÜ Plus, ne?
Ja, genau, auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Was ist denn da eigentlich der Stand? Also erstens, wie weit ist diese Gesamtrechnung schon gediehen? Und zweitens, gibt es schon so eine Richtung, in die das gehen könnte, was jetzt diese nachrichtendienstlichen Befugnisse zum Staatstrojaner angeht?
Also wenn es nach mir geht, ein Staatstrojaner ist nicht nur eine offensive Cyberwaffe, sondern ein Staatstrojaner basiert darauf, dass Verschlüsselung nicht sicher ist und Hintertüren eben offen gehalten werden, sollte entsprechend geschlossen werden. Also ich lehne Staatstrojaner in der Gesamtheit ab. Bezüglich der Überwachungsgesamtrechnung hatten wir auch schon erste Treffen dazu, wo wir uns auch mit Leuten aus der Fachwelt, auch Juristinnen und Juristen getroffen haben. Wie kann sowas eigentlich aufgestellt werden? Also wie erstellt man eine solche Gesamtrechnung? Weil es ja darum geht, welchen Überwachungsdruck wird auf den oder die Einzelne ausgeübt. Dann haben wir natürlich die Befugnisse, die Bundesbehörden haben. Wir haben aber auch Befugnisse, die Landesbehörden haben. Und so eine tatsächliche Übersicht, was gibt's da eigentlich alles und wie gewichtet man das, ist meines Wissens nach noch nicht fertig. Da gab es verschiedene Modelle, wie man das anstellen könnte. Es liegt hauptverantwortlich, aber ich glaube auch bei den Innenleuten. Also wir sind als Digitalausschuss bzw. AG da auch nur mitberatend. Also es ist ja im Bundestag so, wie jetzt bei den Chatkontrollen 4 Ausschüsse mit betreut sind, ist es bei anderen auch so. Und es gibt immer einen Ausschuss, der die Federführung hat, der das hauptverantwortlich macht. Die anderen sind beratend dabei. Wir sind bei der Überwachungsgesamtrechnung auch beratend mit dabei. Aber mein letzter Stand war, dass man da jetzt guckt, okay, welches Verfahren nutzt man? Und natürlich der Austausch mit den Ländern. Die Länder, die teilweise nicht hergeben wollten, also ihre Daten nicht hergeben wollen, welchen Überwachungsdruck gibt's von unserer Seite eigentlich? Und dies braucht man für eine Gesamtrechnung. Und wenn man nur einen Teil betrachtet, dann ist es wiederum keine Gesamtrechnung.
Sie sprachen an den Digitalausschuss, den es seit 2014 gibt, wo Sie den stellvertretenden Vorsitz jetzt in dieser Wahlperiode haben. Der wird immer größer, habe ich gesehen. Der ist jetzt nochmal, ich glaube, mehr als 20. Aus mehr als 20 Mitgliedern besteht er mittlerweile, war mal ganz klein. Er hat jetzt auch irgendwie ein Ministerium, das jedenfalls...
Das koordiniert.
Okay, das koordiniert. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein Thema, dass es kein so richtiges Ministerium gab, an das der Ausschuss anknüpfte. Berichten Sie doch mal ein bisschen über die Themen, die der Digitalausschuss jetzt aktuell bislang so auf der Tagesordnung hat.
Also wir haben natürlich viele verschiedene Themen auf der Tagesordnung. Wir haben ein koordinierendes Haus, das ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Aber natürlich spielt Digitalisierung überall eine Rolle und spielt überall mit rein. Deswegen ist es ja manchmal so ein bisschen umständlich, sage ich mal. Aber deswegen ist es ganz gut, dass wir da eine Koordination haben, die dann auch die Informationen im Zweifelsfall aus den anderen Häusern uns zusammensucht. Worüber wir viel gesprochen haben bisher, ist der Bereich OZG, also Onlinezugangsgesetz, die Digitalisierung der Verwaltung. Was ist da bisher gelaufen oder noch nicht gelaufen? Es ging um Bereich digitale Souveränität, digitale Identitäten. Fangen wir jetzt auch den Diskussionsprozess an, hatten da auch schon eine erste Anhörung zu. Und je nachdem, was quasi mit reinkommt, natürlich auch viel Cybersicherheit aktuell. Also inwiefern ist hat sich die Lage geändert durch den Krieg in der Ukraine? Kann man koordinierte Angriffe sehen oder nicht? Es geht um Bereich digitale Bildung. Über die Chatkontrollen haben wir gesprochen. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Also wir sind da immer sehr, sehr breit aufgestellt.
Und immer so dann Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ja wahrscheinlich auch eher erstenjährige der Gesundheitsausschuss, der dafür zuständig ist. Thema, das mich auch besonders interessiert, woran hakt's denn eigentlich da so aus Ihrer Sicht, dass das so mühsam ist, jetzt im Gesundheitswesen auch die
Digitalisierung durchzusetzen? Das ist eine hervorragende Frage,
die
ich Ihnen an der Stelle aber gar nicht beantworten kann. Also ich bin innerhalb unserer Fraktion nicht für zuständig. Ja. Würde ich jetzt eine BürgerInnen-Anfrage bekommen, würde ich dann meinen zuständigen Berichterstatter anrufen und sagen, Mensch Matthias, erzähl mal bitte, was ist eigentlich der Sachstand? Unsere Aufgabe als Parlamentarierin ist es an der Stelle ja auch, eben weil es unterschiedliche Berichterstattungen und unterschiedliche Ausschüsse gibt, die zuständig sind, dass man sich mit den anderen Berichterstattern aus den anderen Ausschüssen zusammenschaltet. Ich arbeite beispielsweise im Bereich Datenschutz, dafür bin ich zuständig, arbeite ich ganz eng mit Carmen Wegge zusammen, die das im Innen- und Rechtsausschuss betreut. Und wir gucken, dass wir da nicht irgendwie gegeneinander arbeiten oder in unterschiedliche Richtungen laufen, sondern dass wir uns konstant absprechen, was ist eigentlich der Stand, wo wollen wir hin, was müssen wir machen und wie ist dann quasi die weitere Planung.
Was haben wir denn noch, da wir ja hier diesen Podcast unter dem Dach einer Datenschutzzeitschrift machen, darf ich die Frage nicht vergessen, was haben wir denn noch hier auf nationaler Ebene an Datenschutzthemen im Augenblick, die dann auch in das Parlament bewegen oder den Ausschuss bewegen?
Na, also Datenschutz ist an der Stelle so ein bisschen wie Digitalisierung, das spielt ja an ganz vielen Stellen mit rein, nämlich immer dann, wenn es entweder um persönliche Daten geht oder welche, die reidentifizierbar sind, also wo die zwar vielleicht anonymisiert oder pseudonymisiert sind, aber wo man relativ einfach wieder schauen kann, welche Person steckt da eigentlich dahinter. Und wenn wir jetzt über die Digitalisierung in der Verwaltung reden, wenn wir über die Digitalisierung im Gesundheitswesen reden oder auch über den Bereich Open Data, den ich auch mit betreue, da muss man sich natürlich immer gucken, über welche Kategorie von Daten sprechen wir hier eigentlich. Und da warte ich auch von der Bundesregierung, und da sehe ich in Teilen noch so ein bisschen Potenzial, dass sie bei Vorhaben natürlich unseren Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit, dass sie den mit Informationsfreiheit, dass sie den mit einbinden.
Der ist damit nicht immer so zufrieden.
Das habe ich schon gehört, dass er an mancher Stelle sich da ein bisschen mehr Einbindung wünschen würde, und da unterstütze ich ihn auch sehr gerne. Das wünsche ich mir nämlich auch.
Mhm. Wir haben auch im Koalitionsvertrag verabredet, dass die Behörde noch einmal aufgestockt wird. Personell auch aufgestockt.
Genau,
wird.
Da sind auch im Haushalt neue Stellen mit eingeplant.
Sind auch jetzt geht ja gerade durch den Bundestag jetzt, erste wo Lesung. Wir sprechen, erste Lesung, genau. Da kann also Herr Gelber auch darauf hoffen, dass er, oder darauf setzen, dass er da nochmal weitere Unterstützung bekommt. Das wird ihn freuen. Letzte Frage mit Blick auf die Uhr, die wir im Blick behalten wollen. Es gibt jetzt aus dem Bundesministerium Digitales und Verkehr, gibt es ein, glaube ich, ungefähr 50 Seiten Papier zur Digitalstrategie. Mhm. Was halten Sie davon?
Naja, also das sind ja die digitalpolitischen Projekte, sage ich mal, aus allen Häusern zusammengefasst. Da wären wir wieder bei der Koordinierungsstelle. Mhm. An manchen Stellen hätte ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Mut gewünscht. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch die Projekte, die wir uns im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, die wir machen wollen, die wir umsetzen wollen. Und dann fragt Volker Wissing bei den anderen Häusern an, sagt, hey, wie ist denn der Stand? Was sind eure Planungen? Das ist da jetzt einmal zusammengetragen. Was ich tatsächlich sehr schön daran finde, ist, dass sie einfach verständlich geschrieben ist und Beispielen arbeitet, weil das ist was mir im digitalpolitischen Bereich immer wieder auffällt. Hatte ich auch ganz am Anfang, bin ich neu eingezogen im Bundestag. Dann gab es irgendwie so ein Meeting mit allen digital interessierten neuen Abgeordneten. Und dann war irgendwie so eine Vorstellungsrunde. Und ich dachte mir zwischenzeitlich, oh mein Gott, ich bin dumm, warum sitze ich hier? Ich verstehe gar nichts. Dann habe ich irgendwie dreimal tief durchgeatmet und habe zugehört, was sie da eigentlich erzählen. Und dann sind das Leute, die streuen dann hier so ein bisschen KI ein und hier so ein bisschen Shadowbanning, damit es cool klingt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was sie da eigentlich sagen, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn. Und das macht mich immer so unfassbar wütend, weil ganz viele Leute, wenn wir auch drüber reden, wie sind Menschen im Netz unterwegs, sagen, oh, digitales Internet, so ja, also bin ich unterwegs, aber kenne ich mich nicht so mit aus, ist mir zu kompliziert, verstehe ich alles nicht. Wir müssen die Leute doch eigentlich dazu ermutigen, das zu verstehen und sich reinzuarbeiten, damit sie da sicherer unterwegs sein können. Deswegen finde ich es tatsächlich ganz schön, dass die einfach geschrieben ist und auch verständlich geschrieben ist. Und ich glaube, dass wir in die Richtung viel häufiger agieren müssten. Ich sage jetzt nicht, dass man alles so weit runterkochen muss, dass es nicht mehr wirklich was aussagt. So, aber ich sage, dass man Sachen entweder mit Hilfe von Vergleichen, mit bildlicher Sprache oder Ähnlichem so verständlich machen muss, dass die Leute durch Digitalisierung nicht mehr abgeschreckt werden. Und ich glaube, das ist eins von den ganz großen Problemen, was wir hier im Land haben, weshalb wir an manchen Stellen auch echt einfach noch digitales Entwicklungsland sind. Weil die Leute Angst davor haben und sich nicht richtig damit auskennen. Und wenn dann irgendwelche Leute durch die Gegend hüpfen und dann hier so ein bisschen KI einstreuen, damit sie irgendwie klüger und toller klingen, dann hilft uns das nicht, dann schadet das der Sache.
Frau Kossowski, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und ja, gute Reise an die Küste, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Habe.
Dankeschön.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.